In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Sie dachte sich, oh, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, wie sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf. Da aber empfand Jesus, dass jemand seine Macht in Anspruch genommen hatte, wandte sich in der Menge um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Begleiter wunderten sich, Herr, du siehst doch, wenn ich die Leute von allen Seiten drängen und schieben und frage, wer hat meine Kleider berührt? Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Geh in Frieden. Du bist geheilt.
Das ist der Erik Werlin. Er ist ein deutscher gläubiger Schauspieler. Und das ist ein Teil von seinem Programm, das Markus-Evangelium. Ich finde, er hat einfach die 6 Verse, um die es uns heute geht, sehr, sehr gut dargestellt. Er hat eben die Bibelstelle in Lukas 8, Vers 43 bis 48, um die es heute geht, gespielt. Und unser Thema heisst verändernde Berührung. Zusammen mit der Chiara Panofska, unsere ehemalige Praktikantin, habe ich die Predigt vorbereitet und im ersten Teil werde ich so quasi das Drumherum ein bisschen erklären, um das in dieser Geschichte geht. Und Chiara wird uns dann erzählen, wie der Text in unseren Alltag umsetzen oder anzuwenden ist. Ich tue die 6 Verse gerade nochmal lesen. Und eine Frau hatte den Blutfluss 12 Jahre gehabt. Die hatte alle ihre Nahrung an die Ärzte gewandt und konnte von niemand geheilt werden. Die trat hinzu von hinten und rührte seines Kleides Saum an. Und alsbald stand ihr Blutfluss. Und Jesus sprach, wer hat mich angerührt? Da sie aber alle leugneten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich fühlte, dass eine Kraft von mir gegangen ist. Da aber die Frau sah, dass es nicht verborgen war, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, aus welcher Ursache sie ihn hätte angerührt und wie sie wäre alsbald gesund geworden. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Wir haben es hier natürlich mit einer Heilungsgeschichte zu tun. Die Heilungsgeschichte ist vom Evangelist Matthäus, Markus und Lukas überliefert. Finden wir jeweils in ihrem Evangelium nur vom Johannes. Er hat nichts darüber geschrieben. Es ist eine sogenannte Doppel- oder Schachtelerzählung. In dieser Erzählung finden wir nämlich noch eine weitere, wenn wir nochmal 2 Vers führen gehen und 2 Vers hindern, finden wir noch eine andere Erzählung, eine andere Frauengeschichte, die um diese Geschichte herum erzählt worden ist. Und zwar die 2 Frauengeschichten, die eine habe ich jetzt nicht gelesen. Es geht zum einen um die 12-jährige Tochter vom Synagogenvorsteher Jair oder Jairus. Das Mädchen ist das einzige Kind vom Jairus und ist todkrank oder liegt im Sterben. Und es geht zum anderen um eine Frau, deren Namen kennen wir nicht, aber die leidet seit 12 Jahren schon an Blutungen. Interessant ist da die Zahl 12, finde ich. Auf der einen Seite ist da ein 12-jähriges Mädchen quasi in der Antike im Übergang vom Kind zum Frausein. Und auf der anderen Seite die vielleicht 24-25-jährige Frau, wo schon seit 12 Jahren Blutungen leidet, wo also quasi gar nicht fähig sie ist, zum richtige Frau, Ehefrau oder Mutter zu sein. Ort und Zeit von diesen beiden Geschichten sind identisch. Jesus ist mit dem Boot übergesetzt über den See Genezareth. Er kommt gerade aus dem Gebiet von der Gerasener und ist jetzt in Galiläa. Eben, wo er ankommt, auf der anderen Seite vom See Genezareth, warten schon viele Leute auf ihn und unter anderem eben auch der Synagogenvorsteher Jairus, der auf ihn zukommt und sich niederwirft vor ihm. Ein Synagogenvorsteher ist in der Regel ein sehr geehrter Mann. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass sich so einer vor die Füße von einem Wanderprediger wirft und ihn um Heilung bittet für sein einziges Kind. Aber Jesus ehrt seinen Glauben, indem er mit ihm geht. Und dann eben unsere Geschichte, die blutflüssige Frau. Bis zu ihrer Krankheit, die Frau hat also Dauerblutung gehabt, seit 12 Jahren, also für eine Frau unglaublich, wenn man das so nachempfindet. Eine solche Krankheit gibt es übrigens heute noch. Sie kann organische Ursachen haben, also Krebs oder Wucherungen oder was auch immer. Sie kann aber auch psychische Ursachen haben. Es gibt ein Buch, das man auch bei mir ausleihen kann, das heisst Schattenmund. Das ist von einer Frau geschrieben, 1979, wo sie genau das erzählt, was ausgelöst hat, dass sie so lange Blutungen hatte. Eben die psychischen Ursachen, zum Beispiel ein Vater, wo es sexuell sehr negativ beurteilt, eine Frau, wo keine, eine Mutter, die kein Vorbild sein als Frau und dann vielleicht noch schlechte Erfahrungen in Liebessachen. Das kann passieren, dass dann der Körper reagiert mit einer Dauerblutung, die nie mehr aufhört. Interessant, wenn wir jetzt so die psychische Ursache gesehen haben, dass Jesus eben zu ihr dann sagt, meine Tochter. Jesus sagt es sonst an keiner Stelle, meine Tochter. Also er sagt ihr quasi damit, wir gehören zusammen, du gehörst zu mir, ich bin dir ganz nah. Und er gibt ihr quasi ein Stück weit Würde wieder. Was auch noch ist, der Krankheit, die Frau ist eine Ausgestoßene, eine Unberührbare. Sie ist nach dem jüdischen Gesetz, wenn man im Alten Testament, kann man das lesen, 3. Mose 15, 18, 19, 20, stehen die für Frauen, Gesetz von der Unreinheit. Da steht zum Beispiel, wer so eine Frau, die Blutungen hat, berührt, wird gerade unrein. Wen sie berührt, wird unrein. Alles, was sie berührt, wird unrein. Gegenstände, Menschen wird unrein. Auf was? Also sie kann nicht einmal reisen, wenn sie auf einem Esel sitzt, wird der Esel unrein und so weiter. Unglaublich. Außerdem ist die Frau kultunfähig. Also sie hat nicht mal dürfen im Tempelvorhof von der Heide gehen und auch nicht in der Vorhof von der Frauen. Sie hat wahrscheinlich noch nie eine Synagoge von innen gesehen. Sie ist praktisch so behandelt worden wie eine Aussätzige oder wie eine Besessene. So wundert einem nicht, also wenn sie eine Unberührbare ist, wundert einem eigentlich nicht, dass in dieser kurzen Erzählung von 6 Vers 4-mal das griechische Wort haptomaikon, das heißt berühren. Es geht darum, dass die Frau Jesus berührt und dass Jesus sich berühren lässt von ihr. Es ist damals eine weit verbreitete Ansicht gewesen, dass man durch Berührung von der Kleider von einem Heiligen oder von einem wundertätigen Mann gesund worden ist. Jesus tut aber den Glauben von dieser Frau nicht als Aberglauben ab. Das ist noch interessant. Mit der Berührung heisst es, dass augenblicklich die Quelle von ihrem Blut versiegt ist. Bei dieser Frau kommt noch dazu, neben dem, dass sie unberührbar war, dass sie offenbar reich war. Normale Leute konnten sich nicht leisten, zu Ärzten zu gehen. Aber es heisst, sie hat all ihr Geld bereits an Ärzte verwendet und keine hat ihr helfen. Sie war also jetzt nicht nur gesellschaftlich geächtet, sondern sie war auch noch finanziell ruiniert und körperlich sowieso. Und sie bringt jetzt den Mut auf und berührt den Umhang von Jesus. Und Gott gleichzeitig natürlich auch, gleichzeitig macht sie natürlich alle anderen drumherum auch unrein, so in einer Klammer. Und Jesus spürt seine Kraft, das heisst seine Dynamis, oder in Mehrzahl sogar seine Dynamis, also seine Kraftwirkungen, die ausgehen von ihm, und die Frau wird heil. Was unrein ist, wird bei Jesus rein. Jesus merkt, jemand hat ihn gezielt berührt und die Person hat bei ihm heilig gesucht und die unbekannte Person hat Vertrauen gehabt zu ihm. Jesus sagt, nicht ich habe dich geheilt. Also er sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und was uns die Geschichte jetzt sagen hat, dir und mir, das hören wir jetzt nachher von der Chiara.
Ich weiß nicht, was deine erste Reaktion ist, wenn du von der Geschichte hörst. Vielleicht bist du erstaunt und fragst dich, wie die Frau inmitten der Menschenmasse sich zu Jesus vordrängen konnte. Oder du denkst wie die Jünger darüber nach, warum Jesus nach der Person, die ihn berührt hat, fragt. Schließlich ist er doch allwissend. Und niemand außer ihm hätte diese Frage beantworten können. Es waren einfach viel zu viele Menschen dort. Als ich diese Geschichte vor 2 Wochen mal wieder las, da fiel sie mir ganz neu ins Auge und ich konnte einfach nicht anders, aber sie hat mich noch viel mehr berührt als die Geschichte der Auferweckung des Kindes in demselben Kapitel. Und es kann für dich genau andersherum aussehen. Vielleicht findest du die Geschichte der Auferweckung des Kindes noch viel, ja, viel faszinierender. Aber bei mir, ja, da hat die Geschichte mit der Frau so zu mir gesprochen, weil mir neu die Schönheit Jesu ja, einfach bewusst geworden ist. Die Schönheit einer Begegnung mit ihm. Und in dieser Doppelerzählung, wie Andrea das schon erklärt hat, da können wir sogar eine indirekte Aussage über die Errettung eines Menschen machen. Ja, in der Geschichte mit der Frau und Jesus, da streckt die Frau ihre Hand nach dem Saum Jesu Gewandes aus. Und in der Geschichte der Auferweckung des Kindes, da streckt Jesus seine Hand dem Kind aus. Und Lukas, der uns davon berichtet, er zeigt indirekt damit, dass für die Errettung eines Menschen die menschliche und die göttliche Perspektive zusammengehören. Und das finde ich so cool, dass schon in der Betrachtung dieser Doppelerzählung so eine Aussage gemacht werden kann. Denn die menschliche Verantwortung und die göttliche Kraft, sie gehören zusammen, wenn wir über Errettung von Menschen reden. Aber vielmehr geht es ja jetzt heute darum, was wir aus der Geschichte lernen können oder wie die Geschichte uns in unserem eigenen Leben betrifft. Die Frau, die in der Geschichte beschrieben wird, sie war schon bei ganz vielen Ärzten und sie hofft immer, dass sie von ihren Blutungen geheilt werden könnte. Und so gab sie ihr ganzes Vermögen aus und nachdem nichts geklappt hat, war Jesus ihre letzte Anlaufstelle. Und sie hoffte einfach darauf, dass er ihre äußeren Leiden befreien könnte, ja, dass er sie daraus erretten könnte. Was sie aber nicht wusste, war, dass Jesus vor allem ihre Seele retten wollte. Und so streckt sie sich mit letzten Kräften nach dem Saum seines Gewandes aus. Und während noch so viele meint, das wäre ein Aberglaube, wie Andrea das auch schon erzählt hat, sah Jesus etwas ganz anderes. Jesus sah ihr aufrichtiges Herz. Es war rein. Und so lobt er ihren Glauben und sagt, dass dieser sie gerettet hätte von ihren Blutungen. Es war eine verändernde Berührung. Ich kann mich sehr gut in diese Frau hineinversetzen. Sie war hoffnungslos, beschämt und sehnte sich nach wirklich nichts anderem als einem Ende ihrer Plagen. Und so geht es auch uns, gerade in der Corona-Krise. Wie oft haben wir uns schon über Corona, beschwert? Wie oft haben wir uns schon gewünscht, dass es endlich ein Ende gäbe? Ein Ende dieser ganzen Maßnahmen, ein Ende und ein Beginn der Freundschaften, die wieder gepflegt werden können. Ja, ein Beginn einer neuen Lebensweise oder einer alten. Aber jetzt wäre schon wieder was Neues. aber mal abgesehen von Corona, worüber wir ja schon eh genug sprechen. Wann war es das letzte Mal, dass du so richtig am Ende warst und dir nichts Sehnlicheres wünschtest als ein Ende deiner Plagen? Wann war das letzte Mal, dass du dann zu Gott geschrien hast und sagtest, Gott, wann gibt es ein Ende? Wo bist du? Ein Ende der körperlichen Schmerzen, die dich belasten. Oder ein Ende von emotionalen Lasten, die du überall mit dir hinträgst. Ich war schon oft an dem Punkt. Und in solchen Momenten, wo ich mich mit meinen Lasten an Jesus wende, da fallen alle Probleme weg. Zumindest scheint sie verflogen. Denn in seiner Nähe, da tröstet er mich. Und er hört mir zu und ist tätig an meinem Herzen. Ich muss ihm nicht mal einen Grund nennen, denn er weiß ihn bereits. Er weiß noch viel besser als ich, wo das Problem liegt. Und ich darf einfach sein, sein in seiner Gegenwart. Und in Momenten wie diesen wird mir neu klar, dass er der einzige Helfer ist. Ja, er ist der Einzige, der Kraft hat, mich zu verändern. Er trug sogar alle meine Lasten bis ans Kreuz, ja, um mich zu befreien. Und so prophezeite das auch schon Jesaja vor vielen, vielen Jahren. Und er sagte über Jesus aus, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und die unbekannte Frau, sie ist uns ein Vorbild darin, Gottes Nähe zu suchen, sich nach ihm auszustrecken, wie es so schön auch in dem Lied Jesus berühre mich, ja, beschrieben wird. Das werden wir später noch hören. Doch mir ist es wichtig, hier nicht oberflächlich zu bleiben und jetzt einfach so zu sagen, das wär's. Nein, vielleicht geht es ja dir genauso, wie es mir vor einigen Jahren ging. Und so möchte ich dich kurz hineinnehmen in meine Teenie-Phase. Ja, vor ein paar Jahren, als ich so 15 Jahre alt war, da waren mir übernatürliche Ereignisse total wichtig. Übernatürliche Ereignisse mit Gott. Sie schienen fast essentiell für meinen Glauben, denn ich hatte das Gefühl, wenn ich das und jenes erlebe, dann bin ich wirklich Christ. Dann habe ich den Heiligen Geist in mir. Und ich hörte von anderen damals in meiner Gemeinde, wie er sie geheilt hatte, wie er zu ihnen sprach und wie der Heilige Geist in erlebbarer Weise, ja, sie berührte. Und das faszinierte mich. Als junges Mädchen muss ich auch echt sagen, dass dieser Gedanke ziemlich attraktiv war, Gott so persönlich zu spüren. Und so kam es, dass ich zu vielen Erweckungsgottesdiensten mitging und für mich beten ließ, ja, dass mir diese Erfahrungen auch passieren würden. Ich war schon fast zu sehr auf diesen Wunsch der übernatürlichen Erfahrung fokussiert, dass gar nicht mehr Jesus im Zentrum war. Es ging mir vielmehr um das Wunder an sich. Und irgendwann, nachdem die Gebete nicht so erhört wurden, wie ich es mir gewünscht hätte, kam ich zur Erkenntnis. Ich habe realisiert gehabt, dass Gott, mein Vater im Himmel, ja kein Wunschautomat ist. Ich kann nicht einfach sagen, Gott, ich möchte bitte diese und diese Berührung von dir, damit ich weiß, dass ich Christ bin und damit ich so coole Sachen erzählen kann. Denn er weiß es viel besser als ich, was ich brauche und wie er mich berühren kann und möchte. Wer bin ich, ihm zu sagen, wie er mir zu begegnen hat? Und von diesem Zeitpunkt an änderte ich meine Sichtweise und öffnete mich für sein Handeln und seine Wege. Mir war es nicht mehr wichtig, irgendwelche ganz krassen Erfahrungen mit Gott meinen Mitschülern zu erzählen. Mir war es vielmehr wichtig, Gott, ihn persönlich besser kennenzulernen. Und so fing ich auch an, die Bibel mehr zu lesen und mich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Und ich kann euch sagen, wenn wir Gott die Führung in unserem Leben übergeben, aber auch die Führung in der Beziehung zu ihm, dann wird er Wunder tun und uns auch überraschen und faszinieren. Er wird zu dir durch die Bibel sprechen, indem du dich ihm öffnest. Oder auch durch Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht durch die Natur. Weil er dich kennt und sich danach sehnt, Beziehungen mit dir zu haben, wird er in dir wirken und dich immer mehr zu ihm ziehen und verändern. Und ich möchte euch mit diesem kleinen Rückblick in meine Teenagerphase zeigen, dass wir keine Christen sind, wenn wir was ganz Verrücktes mit Gott erlebt haben, so wie Heilung von Krankheiten. Ja, natürlich, er tut diese Wunder und das hat uns diese Geschichte gezeigt. Und wir dürfen uns sogar danach ausstrecken. Diese Erfahrungen, sie beleben unseren Glauben und lassen ganz neue Leidenschaft in unserer Nachfolge von Jesus erwecken. Aber was zählt, ist der Glaube. Der Glaube an ihn. Er rettet uns. Der Glaube, dass er, Jesus, als Sohn Gottes perfekt gelebt hat und am Kreuz gestorben ist, damit wir zu Gott, dem Vater, kommen dürfen. Ohne Scham und Schuld. Die Frau hatte einen Aspekt des Glaubens verstanden, dass Jesus Kraft hat zu heilen. Der Glaube, dass er auch ihr Retter der Schuld ist, war ihr noch nicht klar. Doch Jesus ebnete ihr den Weg, um es zu verstehen. Mit dem Segenswort, geh in Frieden, sagt er ihr direkt oder eher indirekt, dass Frieden zwischen den beiden herrscht. Und diese kraftvolle Zusage hält er auch für dich und mich parat. Frieden darf zwischen uns und Gott herrschen. Und fortan können wir frohen Herzens der Zukunft entgegengehen, im Wissen, dass er uns trägt in aller Not und allem Glück. Und wenn du dich jetzt nach neuem Feuer in deinem Glauben sehnst oder noch nie irgendwas mit Gott erlebt hast, ja, auch noch nie von ihm berührt wurdest, dann lass uns zusammen darum bitten. Jesus, ich danke dir, dass du kennst, wo wir alle gerade in unserem Leben stehen. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehung bist, ein Gott auch ja, der Nähe. Und so bitte ich dich, dass du uns die Augen öffnest für dein Handeln in unserem Leben, dass wir erfahren dürfen, dass du da bist und dass wir er auch berührt werden, ganz neu von dir, in deinem Wort, im Umgang mit anderen Menschen, in der Natur. Bitte sprich du zu uns, sprich du deine Gedanken über uns aus und lass uns verändert werden, immer mehr hin zu dem, wie du uns gestalten möchtest. Amen.